Immokompass. Immowissen, wo es lang geht.
Moin und Servus, willkommen bei einer weiteren Folge Immokompass, deinem Podcast rund um das Thema Immobilien. Heute mit einer Spezialfolge, einem Interview. Wir haben einen Gast da, Alexander Müller, Versicherungsmakler bei Königswege, einer unserer geschätzten Kollegen. Der Alex, den kenne ich schon ein paar Jahre und freue mich sehr, ihn hier zu begrüßen. Alex hat sich nämlich auf das Thema Arbeitskraftabsicherung und ja, speziell auch das Thema Risikolebensversicherung, BU, alles, was auch so im Rahmen einer Immobilienfinanzierung grundsätzlich wichtig ist, spezialisiert. Und dazu werden wir ihn heute ein bisschen ausfragen. Aber bevor wir ans Fragen gehen, Alex, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
Ja, grüß dich, Fridolin. Vielen Dank für die Einführung. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Wie du schon gesagt hast, Alexander Müller, 27 Jahre alt, doch schon 6,5 Jahre auch in der Branche. Damals, sage ich mal, gestartet, direkt mit dir ja auch in Kontakt gekommen. Du hast mir damals gezeigt, auch ein Stück weit, wie wichtig das Thema Arbeitskraftabsicherung ist. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und nach Abschluss von meinem Physikstudium damals habe ich mich dann auch damals hauptberuflich eben verstärkt auf das ganze Thema Biometrie und Arbeitskraftabsicherung eben konzentriert. Seitdem bin ich dann auch in der Königswege jetzt eben in der Arbeitsgruppe für den gesamten Bereich aktiv und darf da wirklich sehr, sehr viel erfahren, erleben, sei es mit Versicherern, sei es mit Kunden, sei es mit Kollegen, Maklerkollegen. Und ja, ich freue mich einfach mit euch heute auch über das Thema zu sprechen, denn ich denke, da gibt es auf jeden Fall einige Themen, die auch gerade für eure Zuhörer sehr spannend sind.
Das definitiv. Ich bin auch wieder dabei, natürlich, auch wenn ich mich jetzt erst dazu schalte. Aber ich würde mal direkt so ein bisschen mit einer Frage reinstarten. Du hast dich ja spezialisiert auf den Biometriebereich, wie man es im Fachjargon nennt, oder aber auch jetzt konkret Risikolebensversicherung. Ich kenne es bisher immer so, dass das Thema oftmals auf den Tisch kommt, nachdem man eine Immobilie gekauft hat, weil es dann natürlich, ich sag mal, immer noch mal, gerade wenn man gemeinsam irgendwie, ich habe es beim Kumpel jetzt kennengelernt, die haben ein Eigenheim gebaut und kam dann mit dem Thema zu mir und haben gefragt, hey, macht das denn eigentlich Sinn? Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele im Rahmen gerade eines Immobilienkaufs beschäftigt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblicke geben, was genau ist denn so eine Risikolebensversicherung oder was, für welchen Fall schließt man sie ab? Wofür leistet sie?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Risikolebensversicherung ist im Lebensversicherungsbereich eigentlich die einfachste Versicherung, die es gibt. Denn die Risikolebensversicherung ist dafür da, dass sie eben das Risiko über dein Leben absichert. Das heißt, wenn du jetzt versterben solltest, aus welchen Gründen auch immer, also erstmal ist der Grund egal. Es gibt natürlich ein, zwei Einschränkungen, aber grundsätzlich ist der Grund egal. Und wenn du eben versterben solltest, dann leistet die Risikolebensversicherung eine vorher abgemachte Summe an den Bezugsberechtigten des Vertrags. Ich sage schon explizit den Bezugsberechtigten, weil es auch hier natürlich verschiedene Konstellationen gibt, die interessant sind. Und im Endeffekt ist deswegen die Risikolebensversicherung so wichtig, da sie halt das finanzielle Risiko des Todes von einer Person absichern kann. Denn der Tod von jemandem, gerade in der eigenen Familie, kann auch große finanzielle Lücken reißen im Gesamtbudget der Familie oder des Haushaltes. Genau dafür ist die Risikolebensversicherung da. Ein Beispiel ist dafür eben die Baufinanzierung. Gibt natürlich auch andere Beispiele, wo diese Risikolebensversicherung wichtig ist. Zum Beispiel ja auch bei einer Absicherung von einem Unternehmen, von der Geschäftsführung. Aber die häufigste Form ist definitiv in der Baufinanzierung und auch vor allem natürlich in der Eigenheimfinanzierung, korrekt.
Ja, gerade auch für unsere Zuhörenden hier, den Bezug zur Immobilie leuchtet ja auch ein, ne? Also ich sag mal, gerade wenn man irgendwie zu zweit sich den Traum vom Eigenheim realisiert, Es ist zwar immer ein unromantisches Thema, aber halt kein unrealistisches, so sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht mal irgendwie was passieren kann. Und was dadurch ja immer wichtig ist, also was ich damit immer assoziiere, ist so das Thema, man möchte ja vielleicht, wenn noch Nachwuchs in Planung oder frisch da ist, dann möchte man ja in dem schlimmsten Fall weiter in dem Haus wohnen bleiben können. Man muss sich aber auch um die Erziehung des Nachwuchs kümmern. Das heißt, man kann jetzt nicht wirklich arbeiten gehen. Und dafür ist es eigentlich ideal, diese Risikolebensversicherung, finde ich, weil du hast dann halt einfach in dieser blöden Phase zumindest eine vorher vereinbarte Summe, die sollte halt auch hoch genug sein. Man sollte sie nicht zu niedrig ansetzen, nur um jetzt irgendwie ein paar Euro zu sparen. Aber dann hast du halt einfach einen Puffer, um halt zu Hause bleiben zu können, um weiter die Darlehensrate an die Bank zahlen zu können, um dich um das Großziehen des Nachwuchs zu kümmern und einfach noch ein paar Euro auf der hohen Kante zu haben.
Ich denke halt auch, dass vor allem die Risikolebensversicherung eine gewisse Freiheit für den Haushalt liefert, weil selbst wenn jemand zum Beispiel nach einem Todesfall im Haushalt sagt, ich möchte nicht mal im Haus wohnen bleiben, bist du nicht gezwungen, nur weil du die Rate nicht zum Beispiel leisten kannst, direkt auszuziehen und das Haus verkaufen, sondern du bekommst halt einen gewissen Puffer, um eben Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist halt hier der entscheidende Punkt auch ein Stück weit, dass man selber als Familie, als Haushalt ein Stück weit diesen Druck rausnimmt, diesen finanziellen, potenziellen finanziellen Druck. Mhm. Man sagt so schön, nichts ist so klar, wie dass man irgendwann verstirbt. Und natürlich gerade der frühe Tod ist einfach unvorhersehbar und passiert trotzdem häufiger, als man denkt. Mhm. Und ich denke, gerade um diesen Druck halt einfach rauszunehmen, ist das eine ganz, ganz wichtige Versicherung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Versicherung ja auch gar nicht so teuer ist und dementsprechend der Haushaltsrechnung definitiv reinpassen sollte und auch aus meiner Sicht mit reingerechnet werden muss bei der Finanzierung eines Eigenheims.
Ja, tatsächlich finde ich, ist es nicht nur beim Eigenheim ein wichtiger Punkt. Also wer ein Eigenheim kauft, baut, wie auch immer und das finanziert, der sollte in jedem Fall das Thema Risikolebensversicherung direkt danach einfach sich mal anschauen und dann mit seinem Berater des Vertrauens ins Gespräch gehen. Das ist Pflicht aus meiner Sicht, ja. Und zwar zum einen natürlich dem Partner gegenüber jeweils gegenseitig, als auch gegebenenfalls anderen Bezugsberechtigten, wie du es so schön gesagt hast, also dementsprechend irgendwann Kindern, dass die halt, wenn einem was passiert, da kann nicht einen Schuldenberg noch erben. Aber auch beim Thema Kapitalanlage finde ich es halt sehr, sehr wichtig. Da muss man vielleicht nicht unbedingt die gesamte Schuld, die da offen ist, irgendwie die Restschuld immer absichern. Kann aber natürlich auch interessant sein, ja, gerade wenn man sagt, okay, ich habe 1-2 Immobilien, jetzt kein ganzes Portfolio, möchte das halt, dass man im Falle dessen das, was passiert, natürlich meinen Erben hinterlassen, auch so, dass sie daraus einen Gewinn haben dann am Ende des Tages, wäre es dann eher interessant aus meiner Sicht zu sagen, man sichert die volle Restschuldkredithöhe ab, um halt im Zweifelsfall dann zu sagen, okay, man vererbt hier keine Schulden, sondern hat halt eine vollwertig abbezahlte Immobilie dann am Ende des Tages, beziehungsweise hat dann das Geld, um sie vollständig zurückzuzahlen, um dann direkt aus den Mieteinnahmen, gewinnbringend rauszugehen. Genau, aber jetzt genug von dem ganzen Theoretischen, zu dem Punkt. Ich würde gern mal darüber sprechen, was oder gibt es, wenn ich die Frage schon so stelle, wird es das geben natürlich, irgendwelche Besonderheiten, wenn ich eine Immobilie finanziert habe und dann eine Risikolebensversicherung abschließen möchte. Oder andersrum gesprochen, ich habe keine Immobilie und will eine Risikolebensversicherung abschließen, ja, versus ich habe gerade einen Kredit aufgenommen und möchte eine Risikolebensversicherung abschließen. Wo ist da so gewissermaßen der Unterschied? Habe ich irgendwelche Vorteile davon, wenn ich gerade einen Kredit abgeschlossen habe? Ja. Mhm. Erzähl mal was dazu gerne.
Da gibt es tatsächlich, ich würde sagen, zwei wesentliche Unterschiede. Der erste ist, eher einer künstliche Natur insofern, dass man, wenn du einen Immobilienkredit abschließt, du eine relativ natürliche Versicherungssumme hast, eine relativ klare Versicherungssumme. Bei den meisten Kunden ist das schlicht und einfach die Höhe des Darlehens, von mir aus noch vielleicht auch in einem Schnaps drauf, aber eigentlich die Höhe des Darlehens und dann je nach Konstellation, die man nutzen möchte, nutzt man dann eben konstante oder fallende Versicherungssummen. Das kann man dann eben mit seinem Makler des Vertrauens besprechen, was da sinnvoll ist. Da können wir von mir aus auch gerne mal gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber der zweite Punkt, und das ist vielleicht der spannendere Punkt, warum eben gerade nach einer Immobilienfinanzierung die Risikolebensversicherung besonders attraktiv ist. Und das liegt daran, weil die meisten Versicherer oder viele Versicherer besondere Konditionen beim Abschluss der Versicherung eben anbieten. Das betrifft vor allem die Gesundheits- und Risikofragen. Bei den meisten Versicherern ist es so, dass du innerhalb von 12 Monaten eben nach Abschluss einer Baufinanzierung eine reduzierte Gesundheitsfragenprüfung hast. Das bedeutet, dass du häufig fast gar keine Fragen zu deinem Gesundheitsstatus beantworten musst. Somit deutlich leichter einen Versicherungsschutz erhältst. Und das ist natürlich ein extrem großer Vorteil, weil du A, im Prozess leichter an die Versicherung rankommst. Es ist weniger Aufwand und die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt eine Versicherung bekommst, ist auch deutlich höher. Denn deswegen ist ja auch die Risikolebensversicherung eine biometrische Absicherung, weil sie eben Gesundheitsfragen aufnimmt, weil sie eben mit dir gemeinsam vorher klärt, können wir dich aufnehmen oder nicht, anhand deines Gesundheits- und Risikoprofils. Man muss aber eben dazu ergänzen, das ist in der Baufinanzierung etwas anders. Einfach deutlich verkürzte Prüfung. Was trotzdem eigentlich bei fast jedem Versicherer trotzdem wichtig ist, das Thema Raucherstatus. Und das möchte ich hier auch explizit erwähnen. Auch wenn sich der Raucherstatus ändert im Laufe der Versicherungszeit, dann muss man bei den meisten Versicherern nachmelden. Aber alle anderen risikorelevanten Faktoren werden sehr, sehr stark reduziert oder sogar komplett rausgeworfen direkt nach einer Baufinanzierung.
Wird's dann günstiger? Also wenn ich zu Vertragsabschluss Raucher bin und dann nicht mehr rauche, wird's dann günstiger? Oder ist es einfach eine Pflicht, das zu melden?
Also vor allem ist es eine Pflicht zu melden, wenn du Raucher wirst.
Ja, okay, das ergibt Sinn, ja.
Also sage ich mal, eine Verbesserung des Status ist natürlich kein... Also aus der Sicht des Versicherers ist es natürlich besser, wenn du nicht rauchst, weil das Risiko, dann zu versterben, geringer ist.
Es ist ja grundsätzlich besser, nicht zu rauchen.
Es ist auch grundsätzlich besser. Ich selber bin Nichtraucher und kann das auch jedem nur empfehlen. Aber wenn wir jetzt mal nur in der Denkweise der Versicherung bleiben, ist natürlich auch Nichtrauchen deutlich besser, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Todesfall geringer ist. Und dementsprechend Raucherstatuswechsel musst du vor allem dann anzeigen, wenn du anfängst zu rauchen und im Nichtrauchertarif vorher drin warst. Umkehrschluss musst du es nicht anzeigen. Du kannst es mal versuchen, die meisten Versicherer werden, aber da vermutlich keine Verbesserung des Status hinnehmen, zumindest nicht in der Risikolebensversicherung. Genau.
Ja gut, wenn du jetzt, ich sag mal, die 15 Jahre davor geraucht hast wie ein Schornstein und dann auf einmal aufhörst, das hat ja jetzt nicht von heute auf morgen so den krassen
Du hast es erfasst, ne? Korrekt. Genau. Das ist ja auch schon mitkalkuliert und der Schaden ist ja schon angerichtet, so blöd sich das anhört.
Ja, genau. Die Lunge wurde ordentlich geteert. Wie kommt es denn, dass die Risikolebensversicherer beispielsweise bei einer frisch abgeschlossenen Finanzierung diese verkürzten oder vereinfachten Gesundheitsfragen zulassen?
Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich deine Frage verstanden habe. Also
man kommt ja, wenn man jetzt, sage ich mal, was wir eben besprochen haben, man hat gerade frisch das Eigenheim, eine Kapitalanlage, irgendwas finanziert, dann hat man ja quasi gegenüber dem, dass man einfach so eine Risikolebensversicherung abschließen möchte, einen anderen Einstieg in diese Versicherung, was Gesundheitsfragen angeht.
Ja.
Also ich stell mir das so vor, dass vielleicht die Immobilie jetzt als zusätzliche Sicherheit vielleicht auch irgendwo bei einer Gesellschaft gesehen wird oder ähnliches? Oder?
Also ich meine, die Immobilie wird ja nicht, wie du das jetzt aus der Bank kennst, ja, ich meine, ihr habt jetzt ja schon einige Folgen über das Thema gesprochen, als Sicherheit bei der Versicherung oder so hinterlegt. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht zu 100%. Ich würde es mir damit erklären, tatsächlich, dass der Versicherer einfach sagt, naja, wenn du einfach so eine Risikolebensversicherung abschließt, ohne dass da irgendein Grund dahinter steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du vielleicht schon mal was im Hinterkopf hast, dass was passiert, dass vielleicht wirklich das Bedürfnis dafür da ist, Geld oder Kapital, sage ich mal, für Erben vielleicht anzuschaffen, wo eigentlich nicht vorgesehen ist, sage ich mal. Also ich will jetzt hier keine Betrugsvorwürfe oder sowas, um Gottes Willen, mal ranwerfen. Aber also du weißt ja, im Versicherungsgeschäft läuft alles über das Thema Wahrscheinlichkeiten ab. Mhm. Und meine persönliche Vermutung ist einfach, dass die Immobilie, wenn du quasi einen konkreten Grund zur Absicherung hast, die Wahrscheinlichkeit für den Leistungsfall für den Versicherer reduziert. Also quasi das eingekaufte Risiko reduziert. Und deswegen der Versicherer das macht. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, viele Versicherer machen es. Und wenn du als Versicherer jetzt hier keine reduzierten Gesundheitsfragen anbietest, bist du auch ein Stück weit im Hintertreffen einfach im Markt.
Und ich vermute, dass es einfach auch einer, also ganz stumpf gesagt, mal aus Marketinggründen angefangen hat, viele mit hingezogen sind und auf der anderen Seite natürlich auch die Absicherungshöhen bei nach einer Baufinanzierung in der Regel deutlich höher sind, muss man auch einfach mal wieder sagen. Und es lässt sich halt einfach auch gut verkaufen. Es ist was Sinnvolles, aber es lässt sich natürlich trotzdem einfach auch gut verkaufen.
Genau.
Fertig aus.
Wie gesagt, du kannst es heute eigentlich als Versicherer fast nicht abschaffen, weil der Markt hat genügend Konkurrenzprodukte. Das ist ja das Schöne in der Versicherungsbranche. Wir sind ein hochkompetitiver Markt. Und dementsprechend ist das sehr, sehr nutzerfreundlich natürlich, also kundenfreundlich. Einfach, was sich eben darin äußert, dass es diese vereinfachten Gesundheitsfragen gibt.
Mhm. Top. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich habe noch tatsächlich eine etwas tiefergehende Frage zum Thema RLV, aber wir haben auch noch andere Lebensversicherungen, die im Rahmen von Immobilien und vor allem aber dem Kreditwesen interessant und relevant sind. Genau, also grundsätzlich, wir halten fest, eine Risikolebensversicherung nach einer Baufinanzierung abschließen innerhalb von 12 Monaten, soweit ich weiß, ist es bei den meisten Gesellschaften, ist mit verkürzten Gesundheitsfragen möglich. Nichtraucher ist besser als Raucher. Gut, das ist grundsätzlich bei Lebensversicherungen, die auf den Gesundheitsstatus abzielen, entscheidend. Es gibt auch noch Zuschläge, meine ich, je nachdem, was man so in seiner Freizeit macht. Also der Hobbypilot und Extremsportler wird wahrscheinlich nochmal einen Aufschlag kriegen. Korrekt. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, sich einfach nach dem Abschluss einer Baufinanzierung da mit seinem Versicherungsmakler des Vertrauens mal hinzusetzen und das Thema zu beleuchten. Ein Punkt an der Stelle vielleicht, dass du da nochmal wirklich kurz und knapp 1-2 Sätze zu verlierst. Das Thema Versicherung über Kreuz, dass du da einfach nochmal sagst, das ist ja auch was, was ich persönlich auch mit meiner Frau so gemacht habe. Hat Vor- und Nachteile, dass du die vielleicht mal kurz beleuchtest, fände ich persönlich noch ganz wichtig.
Ja, definitiv. Das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für Paare.
Genau. Erstmal ganz kurz, was ist es eigentlich? Was meint Versicherung über Kreuz? Mhm. Ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Was ist das? Warum macht man das? Genau, aber was muss man einfach beachten, wenn man das macht? Was kann das halt, wie gesagt, auch für Nachteile in Anführungszeichen haben?
Ja. Also im Endeffekt muss man wissen, du kannst bei einer Risikolebensversicherung den Versicherungsnehmer und die versicherte Person unabhängig voneinander bestimmen. Der ganz klassische Fall ist natürlich, dass der Versicherungsnehmer, also der die Versicherung bezahlt und der die Versicherung besitzt, und dass die versicherte Person eigentlich die gleiche Person ist. Das ist normalerweise der Normalfall. Das gibt es dann auch teilweise in Erweiterung mit der verbundenen Leben, dass zwei Versicherungsnehmer, quasi zwei versicherte Personen im gleichen Vertrag festgehalten sind. Die Überkreuzversicherung funktioniert jetzt etwas anders da. Die Überkreuzversicherung funktioniert so, dass wenn wir Person 1 und Person 2 haben, jetzt Mann und Frau zum Beispiel, dass dann der Mann Versicherungsnehmer im ersten Vertrag ist und in diesem Vertrag, den quasi der Mann besitzt als Versicherungsnehmer, die Frau die versicherte Person ist. Das bedeutet, dieser Vertrag wird ausgelöst, wenn die versicherte Person verstirbt. Das heißt, wenn die Frau verstirbt, wird quasi einen Versicherungsnehmer, der dann in dem Fall auch zugleich Bezugsberechtigter ist, auch die Leistung ausgezahlt. Das Gleiche macht man auch nochmal umgekehrt, also wo dann der Mann die versicherte Person und die Frau Versicherungsnehmerin ist. Und deswegen heißt das Prinzip eben über Kreuzversicherung. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass wirklich der Versicherungsnehmer den Beitrag zahlt. Also im ersten Vertrag dann eben der Mann und im zweiten Vertrag dann die Frau. Und warum macht man das? Der große Vorteil ist eben steuerliche Gründe, denn normalerweise ist es so, wenn du eben eine Leistung aus dem Vertrag beziehst, wo du selbst die versicherte Person warst, also du verstirbst und auch an dich würde die Leistung ausgezahlt werden, beziehungsweise weil du eben verstorben bist an deinen Erben, würde diese Summe in die Erbmasse hineinfallen und im Zweifel müsste man eben Erbschaftssteuer bezahlen. Ist jetzt aber so, dass die versicherte Person eine andere ist als der Versicherungsnehmer. Nehmen wir unser Beispiel. Die Frau ist die versicherte Person, der Mann ist der Versicherungsnehmer. Die Frau sollte versterben, bekommt der Mann die Leistung aus seinem eigenen Vertrag ausgezahlt und somit ist das die Auszahlung aus diesem Vertrag nicht erbschaftssteuerrelevant, da es nicht in die Erbmasse hineinfällt. Und das ist der große Vorteil einfach, um hier keine Steuerthematik zu haben, dass wir hier diese Überkreuzversicherung machen. Was ist der Nachteil? Naja, jetzt ist es so in Deutschland, leider nicht jedes Paar, was mal zusammenbaut, finanziert oder eben andersweitig einfach zusammen ist, wird für immer zusammenbleiben. Das heißt, man muss eine klare Regelung finden, was passiert, wenn man sich trennt. Und häufig ist es so, dass man zum Beispiel einen Versicherungsnehmerwechsel dann macht im Zweifel. Oder klar, wenn man dann sowieso das Haus verkauft und dann eigentlich gar keinen Grund mehr hat, dass man diese Risikolebensversicherung benötigt, dann kann man natürlich auch die Verträge auflösen. Das ist so ein Stück weit der Knackpunkt bei der Überkreuzversicherung, nämlich was passiert, wenn sich die beiden trennen. Aber ansonsten geht es wirklich vor allem darum, Steuern zu sparen und das wirklich, das ist ein schönes Modell, ist kein Uli Hoeneß Steuersparmodell, sondern es ist wirklich damit die Versicherungsnehmer hier die richtige Summe absichern können, damit sie nicht irgendeine Überraschung im Todesfall noch haben.
Genau, also am besten ist es dann quasi, dass erstens beide über denselben Versicherungsmakler abgeschlossen werden, der hoffentlich mit beiden weiterhin dann auch gut ist, wenn sie sich trennen sollten und dann hoffentlich auch beide einvernehmlich jeweils sich als Versicherungsnehmer entweder auf den anderen übertragen lassen oder die Versicherung kündigen, genau.
Korrekt. Sowas kann man ja auch festhalten, theoretisch in einem Ehevertrag oder so jetzt beispielsweise. Ist natürlich schon sehr weit hergeholt, aber theoretisch könnte man das ja auch festhalten.
Ehevertrag, auch ein wichtiges Thema, könnten wir vielleicht auch mal irgendwann mit aufnehmen, warum auch das in der Baufinanzierung im Immobilienkauf grundsätzlich ja seinen Platz finden kann und nicht so unromantisch ist, wie es immer klingt, ja, sondern einfach wichtig. Nicht nur aus Gründen, wenn man sich irgendwann wieder trennen sollte, sondern auch grundsätzlich ja beim Thema Immobilienkauf eine Rolle spielen kann. Gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Danke Alex schon mal zum Thema RLV. Kommen wir jetzt mal noch zu einem anderen Bereich, sage ich mal, dem Thema Arbeitskraftabsicherung. Was verbirgt sich denn dahinter alles? Was gibt's da für Produkte, sage ich jetzt einfach mal? Warum sind die auch wichtig im Thema BU und BU, genau, im Thema im Kreditwesen.
Du bist schon voll drin, gesagt, du bist schon voll drin im Thema.
Ja, ich bin schon voll drin, sorry. Genau, Alex, schieß los.
Wer mag es dir verdenken? Es ist auch ein wunderschönes Thema.
Naja, immerhin ist ja nicht immer der Fall, dass man direkt verstirbt. Es kann ja auch etwas milder sein, dass man noch lebt, aber irgendwie zumindest was anderes.
Definitiv. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass du, sag ich mal, deine Arbeitskraft verlierst, bevor du, sag ich mal, in einem gewissen Alter natürlich verstirbst. Also die Arbeitskraftsicherung, Friedo, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist eigentlich genau das, was ihr Name sagt, nämlich die Sicherung der Lücke im Falle des Verlusts der Arbeitskraft. Was ein Satz. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Wir haben da vor allem oder allgemeiner Branche gibt es da verschiedene Produkte zu. Es gibt ganz klassisch die Berufsunfähigkeitsversicherung, die werden auch die meisten schon kennen. Hier geht es wirklich darum, die zuletzt ausgeübte Tätigkeit abzusichern. Wir haben sowas wie eine schwere Krankheitenversicherung, die funktioniert ein bisschen anders. Da bekommt man keine Rente wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eher eine Einmalzahlung. Es gibt auch eine Grundfähigkeitsversicherung und auch noch weitere Produkte. Ich denke aber, die zwei wesentlichen Punkte im Bereich der Immobilienfinanzierung oder allgemein der Absicherung für die Immobilie sind das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und schwere Krankheitenversicherung. Wobei man sagen muss, die Berufsunfähigkeitsversicherung kann auch alternativ eben mit einer Grundfähigkeitsversicherung betrachtet werden. Und
wo ist da der Unterschied?
Genau.
Wo liegt da der Unterschied? Also wann mache ich eine BU, wann mache ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wann mache ich eine Grundfähigkeitenabsicherung? Wo ist da der Unterschied? Mache ich beides gleichzeitig?
Da könnte ich dir Sehr viele Podcasts, sehr viele Podcasts mit dieser, allein nur mit dieser Frage beantworten. Der Unterschied ist, die BU sichert wirklich ab, was du zuletzt getan hast, wenn du das nicht mal ausüben kannst, für mindestens 6 Monate, aus gesundheitlichen Gründen, dann bekommst du eben eine gewisse monatliche Rente. Die Grundfähigkeitsversicherung gibt dir auch eine Rente, aber sie schaut eher auf bestimmte Fähigkeiten, die du hast, zum Beispiel stehen, sitzen, heben, bücken, sehen, hören und so weiter und so fort. Und wenn du eben davon eine Grundfähigkeit verlierst, dann bekommst du diese Rente. Es gibt natürlich dann auch Sonderbausteine, wo dann so eine Mischung vielleicht anbieten. Ich sag mal, dass man beides gleichzeitig abschließt, ist eher ungewöhnlich. Es hängt tatsächlich ganz stark vom Beruf ab, von der persönlichen Lebenssituation. Deswegen würde ich da auch jedem empfehlen, wenn er noch keine Arbeitskraftabsicherung hat, da mal mit seinem Versicherungsmakler drüber zu sprechen. Denn das ist aus meiner Sicht die wichtigste Form der privaten Versicherung, neben der Privathaftpflichtversicherung vielleicht noch, um die man sich kümmern sollte, solange man eben auf sein Arbeitseinkommen angewiesen ist.
Man muss ja auch ganz klar sagen, um da vielleicht mal kurz einzuhaken, so eine eigene Erfahrung. Ich hatte auch mal jemanden, der ist Schweißer und der wollte seine Arbeitskraft absichern. Das war aber so ein richtiger Abwehrpreis der Versicherungsgesellschaft, weil das Risiko als Schweißer, ne, gerade wenn du irgendwie noch so unterdeckt bist auf Schiff, mit 12-Stunden-Schichten und Co., da ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass das geleistet werden muss. Und das war einfach absurd hoch, dieser Beitrag. Und da ja auch da dann die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Körperliches an Grundfähigkeit beschädigt wird, relativ hoch war, war dann da halt die Grundfähigkeiten die beste Alternative dazu für ihn. Es war preislich günstiger. Und es hat das größte Risiko auch noch abgesichert. Also so kann man das ja auch mal nochmal mit einordnen. Ne? Also
zu 100%. Es gibt auch Berufe, wo ich behaupten würde, dass die Grundfähigkeitsversicherung besser geeignet ist, nicht nur aufgrund des Preises, als die Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber wie gesagt, damit könnte ich unzählige Podcasts füllen. Ich glaube, dafür sind wir heute dann sonst zu weit.
Jeder, der ja tiefergehende Fragen hat, kann sich ja bei dir melden.
So ist es.
Genau, auf jeden Fall. Und warum ist das jetzt auch interessant in der Finanzierung? Das ist ja hier so ein Stück weit die Kernfrage, die wir ja auch heute im Podcast beantworten wollen. Und wenn wir jetzt mal bei dieser Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung bleiben wollen und wir gehen mal davon aus, dass unser Kunde vielleicht sogar schon eine Arbeitskraftabsicherung hat. Also er hat sich frühzeitig drum gekümmert, am besten so früh wie möglich. Und jetzt möchte er eben ein Haus kaufen oder hat ein Haus gekauft und hat jetzt eine Finanzierung eben gestartet. Und jetzt ist der große Vorteil, den der Kunde hat, dass bei den aktuellen, bei den guten Tarifen und Versicherungen er eben die Möglichkeit hat, ohne erneute Gesundheits- bzw. Risikoprüfung seine Berufsunfähigkeitsrente zu erhöhen. Warum ist das relevant? Das hat zwei Gründe. Das erste ist, die meisten Renten tendieren dazu, zu niedrig zu sein. Das heißt, es ist schon mal gut, jede Möglichkeit der Erhöhung mitzunehmen, die man hat. Und hier geht es konkret darum, dass man eben eine Erhöhung hat ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das heißt, no matter what, was in letzter Zeit passiert ist, du hast als Versicherungsnehmer die Möglichkeit, das zu erhöhen. Und diese, ich nenne mal den Fachbegriff, die Nachversicherungsgarantie dafür zu nutzen. Der zweite Punkt, warum das interessant ist, ist natürlich auch, dass häufig mit der Finanzierung eines Eigenheims a die Verantwortung, aber vor allem auch die Ausgaben ja steigen. Die meisten, ist zumindest mein Eindruck bei meinen Kunden, ist, dass die Kosten fürs Wohnen steigen, wenn du ins Eigenheim wechselst.
Ja.
Und du auf der anderen Seite auch die Flexibilität verlierst, falls dir was passiert, dass du es dir nicht mehr leisten kannst. Dass du da eine geringe Flexibilität hast, auch mal zu wechseln zwischen deiner Wohnsituation. Mal davon abgesehen, dass die meistens auch nicht wollen. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass halt diese Wohnkosten, Finanzierungskosten etc., dass die eben halt auch über deine Arbeitskraftabsicherung im Zweifel mit abgesichert sind. Auch hier wieder den Gedanken von vorhin mit aufnehmen. Was ist, wenn du eine Frau und Kinder hast? Ich möchte jetzt hier nicht so auf die emotionale Schiene, ehrlich gesagt, gehen. Das ist nicht meine Art der Beratung. Aber sich einfach darüber Gedanken zu machen, was ist dann mit der Wohnsituation? Und der Vorteil ist halt, dass man durch diese Finanzierung diese Nachversicherungsgarantie ziehen kann. Meistens innerhalb von einer Frist von 6 oder sogar 12 Monaten. Das hängt dann vom Tarif ab. Da würde ich einfach mal dann den Zuhörern raten, mal mit ihrem Makler zu sprechen, um mal nachzuhorchen, welche Fristen sie eigentlich haben. Aber auf jeden Fall würde ich mich nach der Finanzierung auch nicht nur wegen der Risikolebensversicherung, sondern auch wegen der BU mal bei meinem Makler melden und fragen, hey, können wir da was machen?
Mir stellt sich da gerade eine Frage, die ist vielleicht eher an dich, Frido, gerichtet. So im Rahmen der Finanzierung, wenn ich jetzt schon als, ne, ich bin ein smarter Typ, ich habe mich früh um eine BU gekümmert und möchte jetzt eine Finanzierung haben und ich weise der Bank quasi schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung vor, stellt mich das besser? Also ist das dadurch für die Bank weniger Risiko und wertet sie das auch ein in der Prüfung?
Das ist eine gute Frage. Ich würde, wie soll man es erklären am einfachsten? Kurz und knapp, dass ich nicht so sehr ausschweife. Grundsätzlich fragen immer mehr Banken tatsächlich ab, ob im Falle einer Arbeitslosigkeit, das ist jetzt, da greift die BU nicht, aber auch im Rahmen einer eines Arbeitskraftverlusts, ob im Falle dessen die Rückführung des Kredits gefährdet wäre. Das fragen immer mehr ab. Es ist tatsächlich nicht verpflichtend, aber gerade bei Finanzierungen, die vielleicht ein bisschen knapper sind in der Haushaltsrechnung oder so, freut sich da natürlich schon eine Bank, wenn man das entsprechend mit so beantworten kann, dass da halt keine Gefahr besteht. Mhm. Genau. Grundsätzlich muss man es nicht mit einreichen. Nein, ich gehe aber davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht immer mehr Banken auf die Fahne schreiben werden, danach zu fragen, ob es sowas gibt. Von daher, ist es einfach sinnvoll. Es bringt momentan, ganz direkt gesagt, noch keinen Vorteil im direkten, also in der Kondition oder sonst irgendwas. Aber es gibt tatsächlich auch Banken, die so eine Absicherung schon mit anbieten während des Kreditabschlusses. Das ist für sie ja dann ein gewisses Cross-Selling, weil die natürlich auch nochmal was dran verdienen. Das darf man auch ganz offen so sagen. Aber es hilft ja auch. Also wir haben zum Beispiel auch einen Sparkassenpartner bei Kapitalanlage Immobilien, die wir über den immer finanzieren. Die bieten immer mit an, im Rahmen der Finanzierung, tatsächlich sogar ohne großartige Gesundheitsprüfung, teilweise auch ganz ohne Gesundheitsprüfung, eine kleine BU mit abzuschließen. Einfach nur, weil es die Bank halt für sich nochmal gewissermaßen absichert und für den Kunden natürlich auch schön ist. Ja, also Fazit, es ist nicht verpflichtend, es fragen auch noch nicht alle Banken ab, aber es tun immer mehr und ich denke, dass sie auch die Tendenz steigend ist. Das heißt gerade, es ist auf Bankenseite sitzen halt immer noch Menschen, das ist immer noch so ein bisschen nicht nur zahlenlastig, ob jemand eine Finanzierung bekommt oder nicht. Und gerade wenn es zahlenseitig etwas knapper ist, dann kann es doch schon mal ganz schön sein zu sagen, hey, hier, derjenige ist auch abgesichert, im Zweifelsfall wird da geleistet. Das ist für die Bank natürlich dann doch nochmal ein Pluspunkt, zu sagen, okay, wir begleiten die Finanzierung, wenn es knapp ist. Genau. Mhm. Frage beantwortet?
Ja, danke.
Ganz kurz, Alex, noch mal zurück zum Thema BU, genau wie gesagt, nach einem Kredit. Da hast du ja schon angesprochen, dass man die auch dann erhöhen kann bei den meisten Gesellschaften. Soweit ich aber informiert bin, gilt das häufig nur für Eigennutzung. Das heißt, Kapitalanleger haben häufig nicht die Möglichkeit. Ist das soweit korrekt? Kannst du das bestätigen?
Ja, da bist du richtig informiert. Die meisten beschränken es aufs Eigenheim. Manchmal gibt es noch in der Höhe gewisse Beschränkungen, also erst ab einer gewissen Finanzierungshöhe. Aber ich sag mal, mit einem normalen Eigenheim, nicht nur bei Münchner Preisen im Eigenheim, sondern auch, sage ich mal, im Rest der Republik, sollte man eigentlich diese Höhen locker erreichen.
Ja, das kann ich aus meinem Alltag auch so bestätigen. Wenn man nicht gerade in der tiefsten Uckermark oder wo ich herkomme, tiefsten Eifel was kaufen will, wo man hier und da tatsächlich sogar Häuser für Preise bekommt, wo Immobiliendarlehen nicht mal möglich sind, sondern man nur mit Ratenkrediten arbeiten kann. Das zieht halt auch keiner hin und das passiert eher selten, dass man jemanden da vor der Flinte hat, der da was kaufen möchte. So. Gut, vielen, vielen Dank, Alex. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Hast du noch irgendeine Frage, Tom, die du gerne stellen möchtest? Ich von meiner Seite habe gerade nichts mehr.
Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, was wäre, wenn ich keine BU bekommen würde? Also was habe ich da vielleicht noch für Alternativen? Also selbst wenn ich jetzt bei der Sparkasse, die du gerade beschrieben hast, Frido, sitze und es werden vereinfachte Gesundheitsfragen gestellt.
Auch Risikoleben. Ich muss welche mit Ja beantworten, die zwei Fragen, die da gestellt werden in der Regel. Gibt es noch irgendwas, Alex, was du dann machen würdest?
Gut, das hängt natürlich von Grad der Schwierigkeit ab, sage ich mal, Grad des Gesundheitsstatus. Wir haben vorhin schon von anderen Produkten noch gesprochen. Ne? Das Thema Grundfähigkeit hat zum Beispiel, da werden einfach gewisse Gesundheitsfragen nicht gestellt. Häufig das Thema Psyche zum Beispiel, was eine große Rolle bei der Berufsunfähigkeit spielt, in der Grundfähigkeit aber nicht unbedingt. Auch das Thema schwere Krankheitenversicherung, wo es eine Einmalleistung gibt, aus meiner Sicht eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, egal ob ich eine BU bekomme oder nicht. Vor allem, weil es da auch nicht nach der, also da wird nicht nach einer finanziellen Angemessenheit gefragt, was vor allem für Menschen sehr, sehr spannend ist, die vielleicht ein extrem hohes Netto im Vergleich zum Brutto haben. Ich mag da an Menschen denken, die zum Beispiel viel mit dem Bereich Trinkgeld arbeiten. Und ja, ansonsten gibt es tatsächlich auch selbst in der BU noch den ein oder anderen Versicherer, der hin und wieder Sonderaktionen hat für Immobilienkäufer mit reduzierter oder fehlender Gesundheitsprüfung. Also Friedelin hat jetzt die Sparkassen genannt, aber es gibt auch tatsächlich andere Versicherer, die das machen. Auch hier wieder die Empfehlung, den Makler zu fragen, ob es da gerade eine Sonderaktion gibt. Und ansonsten, wenn gar nichts geht, tatsächlich, dann muss man da nochmal tiefer, ehrlich gesagt, reinschauen in die Arbeitskraftabsicherung. Es gibt noch einzelne andere Lösungen, aber ansonsten muss man vielleicht auch, also wenn wirklich gar nichts geht, also auch keine Unfallversicherung, keine Unfallrente etc., dann wird man da vor allem über eine höhere Eigenkapitalausstattung aus meiner Sicht gehen müssen, weil im Endeffekt, wenn du eben keinen Versicherer hast, der dich versichert, dann musst du dich eben selbst versichern. Und das geht fast nur über den Eigenkapitalpuffer, den man dann selbst aufbauen muss.
Genau. Ja. Aber ich weiß, dass ich...
Ja. Oh. Naja, alles gut. Vielleicht wollen wir das Gleiche... also für mich ist nochmal eine Frage, du hattest eben von der, ich glaube, schwere Krankheitenversicherung gesprochen. Was genau ist das? Also schwere Krankheiten, okay, sagt es vielleicht schon, aber was ist jetzt eine schwere Krankheit?
Ja, so trivial ist es tatsächlich gar nicht, weil das ein Produkt ist, was in Deutschland noch gar nicht so lange existiert. Mhm. Das kommt eher aus dem angelsächsischen Raum und im Endeffekt ursprünglich sogar aus Südafrika, aber das ist eine längere Story. Und im Endeffekt geht es darum, dass dort wirklich bestimmte Krankheiten versichert werden. Ich nenne mal ein Beispiel Krebs oder ist das keine klassische Krankheit, aber es fällt auch darunter Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und wenn man eben diese Leistungsauslöser hat, dann bekommt man eine gewisse Summe ausgezahlt. Aus meiner Sicht ist das sehr, sehr sinnvoll als Ergänzung allgemein der Arbeitskraftabsicherung, dass man eben noch ein bisschen Startgeld bekommt im Zweifel, weil bei den meisten Berufsunfähigkeiten ist ja eine Krankheit die Ursache dafür. Hm. Wenn man aber gerade im Bereich Immobilienfinanzierung nochmal bleibt, kann man eben dieses Geld auch nochmal nutzen, sei es in der Finanzierung. Wie gesagt, Herr Fridolin kann da wahrscheinlich auch nochmal besser Meinung zu geben, was das Thema Sondertilgung angeht, ob man da vielleicht ein Stück weit die Kosten senken kann oder zumindest die Dauer, wie man den Kredit bedienen kann, dass man das senken kann. Es geht einfach darum, immer ein Stück weit den Druck rauszunehmen. Es kann ja auch sein, dass du mal dein Haus umbauen musst, ja, aufgrund von einer Krankheit, ja. Und darum geht's da in diesem Bereich oder halt auch andere Kosten. Und aus meiner Sicht ist die Schwerkrankheitenversicherung deswegen so spannend, weil sie einfach ist im Leistungsauslöser, klar verständlich ist und steuerfrei auch hier wieder eine Leistung auszahlt. Mhm. Und eine Einmalleistung. Und aus den Gründen ist aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, mit seinem Makler auch darüber zu sprechen, als Ersatz oder vor allem auch als Ergänzung zur klassischen Arbeitskraftabsicherung.
Also ich weiß aus Erfahrung, wie akribisch du, Alex, da ja vorgehst und versuchst jedem irgendwie, egal wie lang die Gesundheitsakte ist, unterzubekommen. Also von daher... Ja, falls einer unserer Hörer sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, es für ihn aber sinnvoll und wichtig wäre, gerne melden. Wir vermitteln gerne an den Alex. Ich erinnere mich da nämlich noch an einen Fall, da hatte eine Kundin von mir eine Krankenakte der letzten 5 Jahre von 130 Seiten beim Versicherer. Und der Alex hat sich tatsächlich dadurch gearbeitet und hat die gute Dame dann am Ende auch abgesichert bekommen. Und das auch gut, ja, nicht mit 1000 Ausschlüssen und nach dem Motto, die leisten eh nicht, sondern wirklich anständig. Von daher an der Stelle nochmal vielen Dank, Alex, auch dafür, dass du die gute Dame untergebracht hast damals. Ja, das wäre es jetzt aber, glaube ich, wirklich, außer Tom, dir fällt nochmal spontan eine gute Frage ein.
Nee, jetzt so aus dem Stegreif nicht. Das war alles sehr schlüssig, sehr umfangreich. Ich glaube, es lässt sich grundsätzlich festhalten, dass man bei dem Thema Biometrie, also egal, ob jetzt über eine Risikolebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, schwere Krankheiten, Unfall, wie sie alle heißen, reden, ist es halt einfach grundlegend wichtig, da sauber das Ganze vorzubereiten, damit dann halt auch im Fall der Fälle geleistet wird. Es bringt nichts jetzt irgendwie, und da sollte man auch immer ein Auge drauf haben, wenn man da mit jemandem drüber spricht. Es bringt jetzt nichts zu sagen, ja komm, da drücken wir mal ein Auge zu, das geben wir mal nicht an, weil am Ende des Tages ist es dann natürlich, ich sag mal, das eigene Bier, ne, wenn man dann keine Leistung bekommt. Also es ist sehr individuell, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und dann auch sich die Zeit nehmen, das Ganze vernünftig aufzubereiten, damit man nicht später sagt, ach, hätte ich mal.
Ja, also von daher ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Haus kauft oder generell einen Kredit aufnehmt, sprecht mit eurem Versicherungsmakler des Vertrauens darüber. Und der sollte dann direkt mehrere Lampen angehen. Und er sollte euch da dementsprechend beraten und unterstützen. Gut, wir haben jetzt, denke ich mal, alle Fragen soweit geklärt. Ich danke dir, Alex, nochmal für deinen Besuch.
Und ja, vielen Dank für die Einladung.
Als erster sehr gerne, als erster Gast bei uns im Podcast dabei warst.
Oh.
Ja, wir werden.
Die Messlatte ist hochgesetzt jetzt.
Die Messlatte ist hochgesetzt. Vielleicht kriegen wir es dann nochmal irgendwann hin, eine Folge mit dir zu machen, um in das ein oder andere Thema nochmal etwas genauer reinzugehen und auch ein Update vielleicht zu dem ein oder anderen Produkt zu bekommen. Mal schauen, der Markt ist auch dahingehend ja sehr, sehr umtriebig und passt sich an neue Gegebenheiten an. Gut, ansonsten wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und können an der Stelle schon mal sagen, dass der nächste Gast auch schon in den Startlöchern steht. Seid also gespannt, folgt uns auf Instagram und Co. Abonniert den Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und seid gespannt, was noch kommt.
Genau. Alle weiteren Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr konkrete Fragen an Alex habt, dann meldet euch einfach bei uns. Wir stellen sehr, sehr gerne den Kontakt her. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei dir, Alex. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst. Und
in dem Sinne, macht's gut und wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Servus.
Immo-Kompass. Wissen, wo es lang geht.